Es ist der 22. März 2018, als es heftig an der Tür von Don Zippel und seiner Frau klopft. Die beiden essen bereits zu Abend. Besucher warten sie nicht mehr, aber niemand verirrt sich zufällig auf ihre kleine Farm auf dem Land in Wisconsin. Als das ältere Ehepaar die Tür öffnet, steht vor ihnen eine aufgelöste Frau. Ihre Kleidung ist schlammig, sie ist barfuß, blutig und verletzt und bittet Don und seine Frau, den Notruf zu wählen. Es ist Ezra McCandless, die gerade einem furchtbaren Martyrium entkommen ist. Ihr Ex-Freund hat sie angegriffen und sie hat es geschafft, vor ihm zu fliehen. Doch ist das wirklich die Wahrheit? Ezra McCandless wird 1997 als Monica Kay geboren. Ihre Mutter ist zu diesem Zeitpunkt gerade erst 14 Jahre alt. Ihren Vater lernt sie nie kennen. Während ihrer Highschool-Zeit ist sich Ezra bezüglich ihrer Geschlechtsidentität unsicher. Als Erwachsene identifiziert sie sich als Frau. Ihren Namen lässt sie trotzdem ändern. Sie bleibt allerdings bei einem weiblichen Vornamen und wählt McCandless als Nachnamen, da sie fasziniert vom Aussteigerleben von Chris McCandless ist, dessen Geschichte die Grundlage für das Buch und die Verfilmung Into the Wild ist. Ezra ist künstlerisch talentiert. Sie zeichnet, fotografiert und nutzt sogar ihr eigenes Auto als Leinwand. Einige der Leute, die sie kennen, sagen allerdings auch über Ezra, dass sie das nicht nur aus Liebe zur Kunst getan hat. Sie liebt die Aufmerksamkeit und tut alles dafür, um aufzufallen. Auf ihrem Instagram-Profil gibt sie sich als naturverbundener, künstlerischer Freigeist. Genau deshalb zieht es sie nach ihrem abgebrochenen College nach Eau Claire. Die Stadt ist in Wisconsin bekannt für ihre junge Kunst- und Musikszene, Street Art und jährliche Indie-Pop-Festivals. Im Sommer 2017, Ezra ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt, lernt sie in einem Café den 33-jährigen Jason Mengel kennen, der als Sanitäter bei der Armee arbeitet. Ihre erste große Liebe. Eine Liebe, die Ezra selbst als so stark beschreibt, dass es ihnen beiden Angst macht. Das Beziehungschaos. Trotz des großen Altersunterschieds von 14 Jahren kommen Ezra und Jason schnell zusammen und die Beziehung der beiden wirkt fast schon überstürzt. Nach kürzester Zeit ziehen sie zusammen und sprechen bereits übers Heiraten. Jason sagt, dass ihm die deutlich jüngere Ezra seinem Leben wieder Energie und Spontanität gegeben hätte und für sie ist er eine feste Bezugsperson, der sie vertrauen kann. Jason und Ezra verbringen viel Zeit in einem der örtlichen Cafés. Dort lernen sie zusammen Alexander Woodworth kennen, der nebenbei im Café jobbt, während er seinen Doktor in Philosophie macht, um später seinen Traumjob, Professor an der Uni, nachgehen zu können. Er ist ein ruhiger, nachdenklicher 24-Jähriger, der als ältestes von vier Geschwistern aufwächst und gern der Beschützer in seinem Freundeskreis ist. Er kennt es nicht anders aus seiner Familie, in der er für seine Geschwister immer der große Bruder sein musste. Auch als Erwachsener kann er seine Sorge um seine Mitmenschen nicht zurückstellen. Als er Ezra und Jason im Oktober 2017 kennenlernt, merkt er sofort, dass es Ezra nicht gut geht und sie sich gerade an einem emotionalen Tiefpunkt befindet. Sie hat psychische Probleme und gerade eine Abtreibung durchführen lassen, weil sie sich noch nicht bereit für ein Kind fühlt, was die Beziehung zum deutlich älteren Jason stark belastet. Ezra hat Schuldgefühle, ein Trauma und fühlt sich allein in der neuen Heimat. Ein guter Freund wie Alex, dem sie alles anvertrauen kann, ist genau das, was sie in dieser schweren Zeit braucht. Er gibt ihr Halt, ist immer für sie da. Und Ezra ist fasziniert von seinem Intellekt und seinen philosophischen Ansätzen. Doch es bleibt nicht bei einer Freundschaft zwischen Ezra und Alex. Sie beginnt eine heimliche Affäre. Hinter dem Rücken von Ezras angeblicher großen Liebe Jason. Eine Affäre, die der Beginn eines tödlichen Beziehungschaos ist. Lange kann Ezra die heimliche Affäre mit Alex nicht geheim halten. Als Jason herausfindet, dass die 20-Jährige ihn betrügt und er sie damit konfrontiert, macht sie mit beiden Männern Ende Februar 2018 Schluss. Jason muss zu dieser Zeit arbeitstechnisch für 2 Wochen Eau Claire verlassen. Zeit, die Ezra nutzen soll, um aus seiner Wohnung auszuziehen. Doch als er am 1. März wieder zurück ist, hat seine Ex-Freundin etwas Schreckliches zu berichten. Sie wurde von Jasons bestem Freund John während seiner Abwesenheit vergewaltigt. Es ist ein Schock für Jason. Auch wenn der Betrug und die Trennung das Vertrauen zu Ezra gebrochen haben, will er ihr in dieser schweren Zeit beistehen. Er ermutigt sie, Anzeige gegen seinen Freund zu erstatten. Im Vernehmungsraum sitzt der Polizei eine völlig aufgelöste, verängstigte Ezra gegenüber, die unter Tränen berichtet, was passiert sei. John und sie hätten zusammen getrunken. Sie war so betrunken, dass sie kurzzeitig einen Blackout hatte. In dieser Zeit habe John begonnen, sich an ihr zu vergehen. Die Polizei nimmt die Anschuldigung sehr ernst und beginnt sofort mit ihren Ermittlungen. Doch mit dem, was sich ihnen offenbart, haben sie nicht gerechnet. Ezra lügt. Auf ihrem Handy finden sie anzügliche Nachrichten von Ezra an John. Und Alex, der ebenfalls im Zuge der Ermittlungen befragt wird, bestätigt der Polizei, dass die 20-Jährige ihm bestätigt hat, dass sie einvernehmlich eine Affäre mit John führt. Das Beziehungskonstrukt von Ezra fasst die zuständige Staatsanwältin später mit folgenden Worten zusammen. Diese Beziehungen waren nicht einmal ein Liebesdreieck. Es war ein Liebesquadrat. Und alle Männer hingen durch Ezra McCandless zusammen. Die Klage wird eingestellt. Doch für Ezra bedeutet das nicht nur, dass sie beim Lügen erwischt wurde. Ihre gesamte Welt bricht auf einmal zusammen. Ihre Bezugspersonen wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben. Sie muss aus Jasons Wohnung ausziehen und Eau Claire verlassen, um wieder bei ihrer Mutter unterzukommen. Ihr Leben gerät aus den Fugen, denn Wochen hatte sie die Kontrolle über Jason und ihre heimlichen Affären. Immer wieder versucht sie deshalb, zu Jason Kontakt aufzunehmen und ihn und die Kontrolle über ihn zurückzugewinnen. Sie erzählt ihm, dass Alex und John eifersüchtig wären und eine Lüge eingefädelt hätten, um Ezra und Jason zu schaden. Doch ihrem Ex-Freund reicht es. Sie hatte 8 Monate mit mir gespielt. Ich konnte ihr nicht mehr vertrauen. Zuerst denkt man, es wären nur Notlügen, aber es werden immer und immer mehr. Und ehe man sich versieht, geschehen schreckliche Dinge. Der 22. März 2018. Es ist gegen 10.30 Uhr und Jason Mengel sitzt in seinem Lieblingscafé, als plötzlich eine Person vor ihm steht, mit der er in Eau Claire nicht rechnet. Ezra. Sie hat ihn bereits am Abend und in der Nacht zuvor kontaktiert. Und die beiden haben geschrieben, aber er wusste nicht, dass sie vorhatte, zurückzukommen. Doch er weiß auch nicht, dass sie heimlich nach Eau Claire gekommen ist, gegen den Willen ihrer Mutter und ihres Stiefvaters, bei denen sie mittlerweile wieder lebt. Jason weiß auch nicht, dass ihr Stiefvater sogar den Autoschlüssel vor Ezra versteckt hat, damit sie nicht zurück in ihre alte Heimat kann. Fast so, als hätte ihr Stiefvater eine Vorahnung gehabt, dass diese Fahrt das Leben vieler Menschen zerstören wird. Auch wenn Ezra lächelt und ihrem Ex-Freund verkündet, dass sie nun wieder in Eau Claire ist und ihr altes Leben zurück will, merkt er, dass etwas nicht stimmt. Ezra sieht mitgenommen aus. Sie ist nicht gestylt und trägt kein Make-up. Dinge, auf die sie sonst sehr viel Wert legt. Doch eigentlich ist sie nicht für Jason nach Eau Claire gekommen, erklärt sie ihrem Ex-Freund. Sie wolle zu Alex und ihm ihre Tagebucheinträge und selbstgeschriebene Texte zeigen. Doch das ist nichts, was Jason beruhigt. Er weiß, dass es in ihren Tagebucheinträgen darum geht, dass Ezra Alex dazu bringen will, zuzugeben, dass die Affäre sein Fehler war und er Schuld hätte, dass Jason nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Als Ezra das Café verlässt und zu Alex fahren will, hat Jason ein mulmiges Bauchgefühl. Ihre Augen seien voller Wut und Hass gewesen, wie er später aussagt. Er folgt Ezra deshalb bis zu Alex' Haus, wo er 45 Minuten davor auf und ab geht und nicht weiß, was er tun soll, bis er einfach reingeht. Die Stimmung im Haus ist angespannt. Er merkt, dass Alex und Ezra so tun, als sei alles in Ordnung. Doch beide sind nervös und ihre Gesichter verraten, dass etwas passiert sein muss. Doch Jason kann nichts tun. Genauso wenig die Polizei, die ein Nachbar von Alex mittlerweile verständigt hat, weil er den besorgten Jason vor dem Haus beobachtet hat. Die Dashcam-Aufnahmen der Polizei zeigen, wie er ihnen erklärt, dass er ein ungutes Gefühl bei seiner Ex-Freundin hat. Doch der Polizist kann nichts Ungewöhnliches feststellen, als er Ezra in ihrem Auto mit Alex auf dem Beifahrersitz befragt. Mit den Worten »Ich komme lieber hierher und sehe, dass nichts ist, als dann doch etwas Schlimmes passiert«, verabschiedet sich die Polizei von Jason, Alex und Ezra, ohne zu ahnen, dass sich nur kurze Zeit später ein schreckliches Verbrechen ereignet. Stunden später klingelt es an der Tür des Farmers Don Sippets und eine aufgelöste Ezra steht vor ihm. Sie konnte gerade so dem Angriff von Alex entkommen und ist die einsame, schlammige Landstraße entlang um ihr Leben gerannt, bis zum Haus des Ehepaars Sippel. Sie hat getrocknetes Blut an ihrem Gesicht und ihre Kleidung ist zerrissen. In ihren Unterarm ist das Wort Boy geritzt und sie kann Don nicht mal mehr ihren Namen mitteilen.
This is Don Sipple calling, and I have a young lady that just came to my house, and somebody attacked her, and she needs a doctor. Her clothes are all torn, and...
Okay. And is she injured?
Yeah, she's injured. Her mouth is kind of got some blood around it, and her clothes are all torn.
Okay. And she's by herself?
She's by herself. She walked to my house here just recently.
Okay. And can you ask her what her name is?
Just hold on a second.
Okay.
What's your name, ma'am? What? You don't know? She's in kind of bad shape. She just says she don't know.
Ezra wird sofort ins Krankenhaus gebracht, wo sie und ihre Kleidung untersucht werden. Neben den Schnitten am Arm hat sie nur wenige Kratzer an den Beinen, im Gesicht und den Händen. Alles, was sie sagen kann, ist, dass Alex Woodworth ihr das angetan hat und dass die Polizei ihren Ex-Freund Jason verständigen soll, damit er zu ihr ins Krankenhaus kommen kann. Sofort beginnt die Polizei mit ihrer Suche nach Alex. Doch weder seine Familie noch sein Freundeskreis wissen, wo er ist und können ihn erreichen. Die einzige Möglichkeit, die der Polizei bleibt, sind Ezras Fußspuren zu verfolgen. Der Weg zur Farm der Eheleute Sippets ist schlammig, wodurch sie den Weg verfolgen können, den Ezra zurückgelegt hat. Und dieser endet an einem Feldweg, an dem ihr Auto steht. Die Fahrertür steht offen, aber kein aggressiver, gefährlicher Alex Woodworth erwartet die Polizei vor Ort. Ein lebloser Körper hängt aus dem Auto und überall ist Blut. Jede Hilfe kommt für Alex zu spät. Er ist tot. Erstochen mit 16 Messerstichen in Kopf, Hals und Bauch. Doch wie passt das zu Ezras Aussage, die panisch und voller Angst gerade um ihr Leben geflohen ist? Die Wahrheit. Während die Spuren am Tatort gesichert werden, begibt sich die Polizei zurück ins Krankenhaus, um Ezra McCandless erneut zu befragen. Ezra, die sich vorher nicht mal an ihren Namen erinnern kann, kommen plötzlich wieder die Erinnerungen. Sie hätte Alex während des Angriffs das Messer abnehmen können und habe auf ihn eingestochen. Allerdings nur aus Notwehr. Sie habe Angst um ihr Leben gehabt. Doch die Verletzungen stimmen damit nicht überein. Die Schnitte, die sie am Körper hat, sehen selbst zugefügt aus. Vor allem das Wort Boy, das in den Arm geritzt ist. Ezra sagt, Alex habe auf dem Fahrersitz gesessen. Doch er ist Rechtshänder. Aus dieser Position hätte er nicht so in ihren Arm schneiden können. Auch an ihrer Handfläche ist nur ein gerader Schnitt. Ein seltsames Verletzungsbild würde man Ezra Glauben schenken, dass sie in das Messer gefasst hätte, um es Alex abzunehmen. Schließlich gibt die 20-Jährige gegenüber der Polizei zu, dass sie sich die Verletzung selbst zugefügt hat. Doch sie bleibt bei ihrer Version, dass Alex sie angegriffen habe und versucht hätte, sie zu vergewaltigen.
Where were you cutting him?
I just was going anywhere and everywhere I could. Okay. Just to get him off of me and get away from me.
And did the knife actually make contact with him?
Yes.
Okay.
And even then he just kept grabbing me and grabbing me and grabbing me.
Okay. So he kept grabbing you after you were stabbing him?
Mm-hmm.
Okay. And then what happened?
And then after that, she left the car. And he was laying there, and I didn't know what to do.
Okay, so then what happened?
And then so I just waited And I was confused and scared, and I was just, like, coming in and out of it. Like, it would get dark for a little bit, and then I'd come out of it, and I'd panic again and hyperventilate, and then it would get dark again.
Okay.
And then I just started running.
Doch die Spuren am Tatort, in Ezras Auto und an Alex' Leiche offenbaren ein ganz anderes Bild. Der Angriff fand nicht im Auto statt, sondern auf dem Feldweg. Hätte Ezra im Auto auf ihn eingestochen, hätte viel mehr Blut im Inneren sein müssen. An der Leiche von Alex findet die Gerichtsmedizin keine Abwehrverletzung. Hätte es wirklich einen Kampf gegeben, hätte er sich verteidigt. Vielmehr geht die Polizei anhand der Verletzung davon aus, dass Alex mit dem Messerangriff überrascht wurde. Mutmaßlich hat Ezra ihn von hinten attackiert und ihm das Messer zuerst in den Hinterkopf gerammt, bevor sie immer und immer wieder auf ihn eingestochen hat. Doch Alex hat die Stichwunden zunächst überlebt. Mit einem Schal, der neben der Leiche gefunden wurde, hatte er versucht, die Blutung zu stoppen. Möglicherweise hätte er die 16 Messerstiche sogar überlebt, hätte er rechtzeitig Hilfe bekommen. Doch dass das nicht passieren wird, dafür schien Ezra ebenfalls gesorgt zu haben. Am Tatort findet die Polizei das Handy von Alex. Jemand hat draufgetreten und es zerstört, damit Alex seiner Angreiferin schutzlos ausgeliefert war. 2 Wochen nach dem Tod von Alex sind die Beweise gegen Ezra McCandless erdrückend, sodass sie wegen Mordes festgenommen wird. Beim Prozess im Oktober 2019 bietet sich den Beteiligten ein bizarres Bild von Ezra. Sie lächelt viel und macht Witze und scheint die Aufmerksamkeit, die ihr nun zuteil wird, regelrecht zu genießen. Als Jason Mengel in den Zeugenstand tritt, ist Ezra regelrecht aufgeregt und scheint ihren Ex-Freund von der Anklagebank anzuschmachten. Mitten bei seiner Aussage zieht sie einen Blazer aus. Darunter trägt sie einen Cardigan, den ihr Jason während ihrer Beziehung gekauft hatte. Er macht sich bis heute schwere Vorwürfe, ob er die Tragödie hätte verhindern können. Hätte er Ezra stoppen können? Hätte er beharrlicher gegenüber der Polizei sein sollen? Oder hätte er ahnen müssen, dass etwas Schlimmes passieren wird, wenn Ezra wieder in Eau Claire auftaucht? Ezra bleibt während des Prozesses bei ihrer Version der Ereignisse. Sie habe aus Notwehr gehandelt, weil sie um ihr Leben gefürchtet hat und keine andere Möglichkeit gesehen habe, um vor Alex zu fliehen. Doch als sie während des Prozesses aussagt, ändert sie abermals Details ihrer Version. So habe sie plötzlich nicht in das Messer gegriffen, um ihn zu entwaffnen, sondern hätte ihn getreten, wodurch er die Waffe fallen ließ. Nach dem Mord sei Ezra in eine Schockstarre verfallen, habe sich das Wort Boy in den Arm geschnitten und weitere Schnittwunden zugefügt, um dann Hilfe zu holen. Die Beweise der Staatsanwaltschaft zeigen allerdings ein ganz anderes Bild. Der Mord an Alexander Woodworth war geplant. Ezra hatte Tage zuvor bereits ein Messer aus dem Haus ihres Stiefvaters gestohlen und ist damit zu Alex gefahren, mutmaßlich in dem Glauben, dass wenn Alex für immer aus ihrem Leben geschafft ist, sie wieder mit Jason zusammenkommen kann. Sie schien auch keine Angst vor Alex gehabt zu haben. Schließlich hatte sie nur kurze Zeit vor dem Mord mit der Polizei geredet und ihnen versichert, dass alles gut sein würde. Die Staatsanwaltschaft glaubt außerdem, dass Ezra noch eine deutlich längere Zeit am Tatort war, als sie ausgesagt hat. Während Alex langsam verblutete, habe sie das Auto und den Tatort manipuliert, damit die Polizei ihr glaubt. Nach nur 3 Stunden Beratung hat die Jury ein einstimmiges Urteil gefällt. Es ist ein Urteil, das die meisten im Gerichtssaal erwartet haben. Alle bis auf Ezra, die sich scheinbar bis zum Schluss sicher ist, dass sie freigesprochen wird und deren Gesicht versteinert, als sie das Urteil hört.
Mr. McCandless, please rise. We, the jury, find the defendant, Ezra J. McCandless, guilty of first-degree intentional homicide as charged in the information. And the answer to the special verdict question is yes, use a dangerous weapon, and you may be seated. All right, ladies and gentlemen, is this your verdict? All right, I'm going to do what's called polling the jury, and I'm going to ask each of you.
Ezra McCandless wird zu mindestens 50 Jahren Haft verurteilt, ohne Möglichkeit auf Bewährung. Über den Instagram-Kanal ihrer Tochter verkauft Ezras Mutter mittlerweile Zeichnungen, die sie im Gefängnis macht. Mit dem Geld aus den Verkäufen will Ezra ihre Berufung finanzieren. Denn sie bleibt bis heute bei ihrer Version. Sie sei unschuldig.